Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast. Den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum. Hallo und herzlich willkommen zum Rechtsstandpunkt-Podcast. Bei mir ist wie immer Magister Bernd Trappmeier. Mein Name ist Rudi Schwarz. Hallo Bernd, wie geht's dir heute?
Hallo Rudi, mir geht's ausgezeichnet. Wie geht's dir, Rudi?
Dankeschön. Es geht mir sehr gut, aber ich glaube nicht ganz so gut wie dir. Du hast den Urlaub hinter dir.
Ich habe den Urlaub hinter mir, ja. Es ist mitten in der Urlaubszeit, Sommer, Ende Juli und ja, ich war fast den ganzen Juli auf Urlaub, 3 Wochen. Es war wunderschön. Wir haben die Zeit in Österreich, genauer gesagt in Kärnten am See, genossen und bin jetzt wieder da. Schwitze hier im Studio neben dir und denk daran, wie gut es mir vor einer Woche noch gegangen ist.
Damit sind wir auch schon beim Kernthema des heutigen Podcasts. Urlaub, Urlaubsrecht, Wer hat wann und wie viel Urlaubsanspruch und so weiter und so fort. Du als Inhaber der Kanzlei, du als Chef kannst es dir vielleicht ganz einfach einteilen und sagen, ich gehe jetzt. Bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schaut es wahrscheinlich nicht ganz so einfach aus. Die Grundlagen zum Urlaubsanspruch, zum Urlaubsrecht, definiere sie uns ganz kurz bitte.
Ja, also die Grundlagen sind relativ einfach aufgezählt. Wir haben eine gesetzliche Grundlage für das Urlaubsrecht, das ist das Urlaubsgesetz. Dort ist der Urlaubsanspruch an sich recht umfassend, recht ausführlich geregelt für Arbeiter und Angestellte. Es gibt ein paar Ausnahmen. Die wichtigsten Ausnahmen sind die Bauarbeiter, für die gibt es ein eigenes Gesetz, und aber auch die Angestellten im öffentlichen Dienst, auch da gibt es eigene Gesetze, und dann gibt es noch ein paar kleinere Ausnahmen. Aber im Grunde kann man sagen, das Urlaubsrecht in Österreich steht im Urlaubsgesetz.
In den letzten Wochen haben wir immer wieder Informationen und Diskussionen mitbekommen. Wie ist das mit der Erreichbarkeit im Urlaub? Was muss, was darf ein Angestellter, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin im Urlaub, was darf ich als Chefin, als Chef ihm oder ihr zumuten? Wie schaut es denn da aus?
Die Erreichbarkeit im Urlaub, ja, also der Urlaub ist nach dem Urlaubsgesetz als Erholungsurlaub definiert. Das heißt, hier soll der Arbeitnehmer tatsächlich nicht arbeiten, sondern seine Batterien aufladen, damit er nach dem Urlaub wieder Vollgas geben kann im Unternehmen. Dem würde widersprechen, wenn ich auf der einen Seite als Arbeitgeber den Mitarbeiter störe im Urlaub oder sogar von ihm Arbeit verlange. Das würde auch den Urlaub dann unterbrechen, das würde dann nicht mehr als Urlaub gelten. Und auf der anderen Seite kann es die Notwendigkeit geben, den Urlaub abzubrechen. Das ist aber ein Ausnahmefall, sollte nicht vorkommen. Also grundsätzlich ist es so, der Urlaub ist ein Erholungsurlaub, so soll er auch sein. Der Arbeitnehmer soll sich erholen, er soll auch keine anderen Erwerbstätigkeiten im Urlaub ausüben, sondern er soll sich wirklich erholen und seine Batterien aufladen.
Häusl bauen darf er, Erwerbstätigkeiten anderer Art sollte, darf er oder sie
solange
nicht.
Solange an seinem eigenen Haus bauen.
All diese Dinge, all diese Grundlagen stehen, du hast es schon erwähnt, eben im Urlaubsgesetz drinnen. Und dieses Urlaubsgesetz ist, soweit ich weiß, unabdingbar.
Richtig.
Was genau heißt das?
Unabdingbar heißt auf Deutsch übersetzt, es ist zwingend, man kann nichts anderes regeln. Also grundsätzlich gelten die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes so, wie sie im Gesetz stehen. Vertraglich kann ich nichts ändern. Was aber akzeptiert wird, logischerweise, ist, wenn die Änderungen im Arbeitsvertrag zugunsten des Arbeitnehmers vom Urlaubsgesetz abweichen. Aber solange die Regeln, die ich im Arbeitsvertrag mache, zulasten des Arbeitnehmers vom Urlaubsgesetz abweichen, das geht nicht. Also ein Beispiel wäre, das Urlaubsgesetz sagt, das Urlaubsausmaß sind 5 Wochen, also es sagt nicht 5 Wochen, es sagt 30 Werktage. Auf das kommen wir dann noch. Wenn ich jetzt im Arbeitsvertrag statt 5 Wochen 4 Wochen hineinschreibe, das geht nicht. Aber wenn ich statt 5 Wochen 6 Wochen hineinschreibe, das würde gehen.
Arbeitsvertrag ist das eine. Kollektivvertrag, der für viele Branchen auch immer gilt, ist das andere. Wie spielen die zwei da zusammen, speziell im Hinblick auf Urlaubsrecht?
Tatsächlich gibt es in Österreich eine sehr große Flächendeckung, was die Kollektivverträge betrifft. Wir haben für fast alle Branchen einen Kollektivvertrag. Du kannst sagen, also 99% aller Arbeitsverhältnisse unterliegen in Österreich einem Kollektivvertrag. Ist nicht in allen Ländern so, aber in Österreich haben wir eine sehr große Flächendeckung. Es gibt ganz wenige Dienstverhältnisse, für die es keinen Kollektivvertrag gibt. Und der Kollektivvertrag, der enthält üblicherweise auch noch einmal sehr ausführliche Regeln zum Urlaub, kann aber natürlich wegen der Unabdingbarkeit des Urlaubsgesetzes auch immer nur zugunsten des Arbeitnehmers vom Urlaubsgesetz abweichen oder das Urlaubsgesetz ergänzen. Tatsächlich findet das statt und es gibt ergänzende Regelungen zum Urlaub in den Kollektivverträgen. Da muss man dann halt im Einzelfall in den jeweiligen Branchenkollektivvertrag hineinschauen, weil die natürlich auch untereinander abweichen können.
Für Arbeiter und Angestellte gibt es sehr viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Die Fragen, die an Arbeiterkammer und die anderen Vertretungen gestellt werden, sind oft die gleichen und wir lesen sie sehr oft in den Medien. Mhm. Wie schaut es denn jetzt von der anderen Seite her aus, von der Unternehmerinnen- und Unternehmerseite? Gibt es da auch so klassische Fragen?
Ja, natürlich. Ich habe mich auch im Vorfeld für unsere heutige Episode ein bisschen damit auseinandergesetzt, was wird denn so gefragt und auch aus der eigenen Praxis, welche Fragen stellen unsere Mandanten, eben klassischerweise Arbeitgeber, an uns im Zusammenhang mit dem Urlaubsrecht. Und ich habe da jetzt für unsere heutige Episode 7 typische Fragen mir herausgesucht, die Unternehmer uns so klassischerweise stellen, wenn es ums Thema Urlaub geht. Das ist einmal, ja, wie viel Urlaub hat überhaupt mein Arbeitnehmer? Wie viel Urlaubsanspruch gibt es überhaupt? Also das geht dann natürlich auch mit Feinheiten, mit Teilzeitbeschäftigungen und so weiter. Da wird es dann durchaus nicht mehr so einfach und so banal.
Also der Klassiker ist, ich habe 5 Wochen Urlaubsanspruch, beziehungsweise meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 5 Wochen Urlaubsanspruch. Ganz so einfach ist es aber nicht.
Ganz so einfach ist es nicht, da kommen wir dann gleich dazu, das schauen wir uns dann an. Wie gesagt, die zweite Frage betrifft dann die Teilzeitkräfte. Mhm. Natürlich ist es so, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Teilzeitbeschäftigungen gibt und da kann sich dann schon die Frage stellen, hat eine Teilzeitkraft, die vielleicht nur 20 oder 30 oder 15 Stunden arbeitet, den gleichen Urlaubsanspruch wie jemand, der 40 Stunden hat? Diese Frage kommt relativ häufig auch. Die nächste Frage, die dann kommt, ist, wann entsteht überhaupt der Urlaubsanspruch? Das ist auch hier wieder abhängig von wann hat das Arbeitsverhältnis begonnen und so weiter. Wie ist das mit der Alle-Quoten-Urlaubsanspruch im ersten Dienstjahr oder in den folgenden Dienstjahren? Dann eine Frage, die immer wieder kommt, ist im Zusammenhang mit nicht verbrauchtem Urlaub. Was ist, wenn am Ende des Urlaubsjahres noch Urlaub übrig ist, wenn der Dienstnehmer nicht die vollen 5 Wochen genommen hat? Auch eine Frage, die regelmäßig gestellt wird. Dann eine rein praktische Frage, wie geht das überhaupt mit dem Urlaub beantragen? Kann der Dienstnehmer einseitig auf Urlaub gehen oder muss er das irgendwo beantragen? Muss ich das genehmigen? Wie schaut das aus?
Betriebsurlaub spielt da wahrscheinlich auch mit.
Betriebsurlaub, Betriebssperre, genau. Auch solche Dinge spielen da hinein. Dann auch ein Klassiker, Krankenstand während des Urlaubs. Also das wird auch sehr häufig gefragt. Und eine Frage, die dann auch noch kommt, ist im Zusammenhang mit dem Urlaubsgeld. Aber ich glaube, schauen wir es uns einfach der Reihe nach an.
Gehen wir die 7 Fragen einfach der Reihe nach durch, Bernd. Frage 1 war, hast du gesagt, wie viele Urlaubstage haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt per Gesetz?
Genau. Das ist relativ einfach. Da sagt das Urlaubsgesetz, dass der Urlaubsanspruch 30 Werktage beträgt. Ab Vollendung des 25. Dienstjahres erhöht sich das dann auf 36 Werktage. Jetzt könnte man meinen, das ist eine recht einfache und unmissverständliche Erklärung oder Aussage im Urlaubsgesetz, aber ganz so ist es nicht. Da steckt dann natürlich der Teufel wieder im Detail und das sogar 2 oder vielleicht sogar 3-fach, obwohl man glauben könnte, in 1 oder 2 Sätzen können ja gar nicht so viele Details unklar sein. Also die erste Frage ist, was ist denn überhaupt ein Werktag? Ja? Also ich habe 30 Werktage Urlaub. Wir haben ja im Vorgespräch gesagt, 5 Wochen, nicht? Also wenn man jetzt 5 Wochen nimmt und 30 Werktage, dann ist klar, das ist nicht Montag bis Freitag, das ist Montag bis Samstag. Ja. Das heißt, nach dem Urlaubsgesetz gilt also der Samstag als Werktag. Werktage sind Montag bis Samstag. Also viele von uns glauben ja, die Werktage sind nur Montag bis Freitag. Wenn du heute irgendwo dich in eine Kurzparktion
bei den Straßenschildern wird es so suggeriert.
Genau. An Werktagen kann man Montag bis Freitag. Genau. Es ist aber so, früher haben ja sehr viele noch am Samstag gearbeitet und es gibt ja immer noch sehr viele Dienstverhältnisse, die am Samstag arbeiten. Teilweise natürlich auch an Sonn- und Feiertagen, aber das sind dann schon die Ausnahmen. Ja. Aber es gibt noch sehr viele, die am Samstag arbeiten und daher gilt auch der Samstag als Werktag. Damit das aber, wenn jetzt zum Beispiel ich einen Arbeitgeber berate, der mich jetzt fragt, wie viel Urlaubsanspruch hat jetzt mein Dienstnehmer oder was schreibe ich in den Arbeitsvertrag hinein, das ist ja das Wesentliche, dann empfehle ich immer, wenn ihr eine 5-Tage-Woche habt mit Montag bis Freitag, dann schreibt es bitte nicht 30 Werktage in den Vertrag, sondern 25 Arbeitstage. Also da kommt der Begriff des Arbeitstages her. Und dann sollte man auch noch im Arbeitsvertrag definieren, dass eben Arbeitstage Montag bis Freitag ist, weil Samstag nicht gearbeitet wird in dem Unternehmen. Und dann sind es die 25 Arbeitstage. Also das ist das eine missverständliche Wort, nämlich das Wort Werktag im Urlaubsgesetz.
Der zweite Punkt, den du vorhin schon genannt hast, ist diese ominöse sechste Urlaubswoche. Wie schaut es mit der aus?
Ja, da könnte man auch meinen, das ist relativ einfach im Urlaubsgesetz geregelt, nämlich nach 25 Dienstjahren steht dir die sechste Woche Urlaub zu. Wenn also dein Dienstverhältnis im Jahr 2020 begonnen hat, dann könntest du als Arbeitgeber sagen, gut, im Jahr 2045 hat der Mitarbeiter sein 25. Dienstjahr vollendet und ab dann hat er 6 Wochen Urlaub. Ganz so ist es nicht, weil es da Anrechnungsbestimmungen im Urlaubsgesetz gibt. Wenn also das Dienstverhältnis zum gleichen Arbeitgeber unmittelbar vorangegangen ist, dann sind diese Vordienstzeiten anzurechnen. Also es kann sein, dass da auch beim gleichen Arbeitgeber hintereinander mehrere Dienstverhältnisse sind. Die sind zusammenzurechnen, aber auch Dienstverhältnisse zu anderen Unternehmen können unter Umständen angerechnet werden. Das muss man sich dann im Einzelfall konkret anschauen. Das würde jetzt hier zu weit führen, das alles auszuführen. Da ist es eben gut, sich zu informieren, was an Vordienstzeiten muss ich anrechnen. Da würde ich mir natürlich den Lebenslauf geben lassen und schauen, wo hat der schon überall gearbeitet und wie lange, das ist wesentlich, wie lange hat der überall gearbeitet. Und dann kann ich überprüfen, was davon ist anzurechnen und was nicht. Und dann kann es sein, dass ein Dienstnehmer bei mir im Jahr 2020 beginnt und nicht erst 2045 die 6 Wochen hat, sondern vielleicht schon im Jahr 2030.
Von der anderen Seite betrachtet, von der Arbeitnehmerseite noch einmal betrachtet, nicht nach 25 Arbeitsjahren, nachdem ich begonnen habe, irgendwo zu arbeiten, habe ich diesen Anspruch, sondern ich sollte da schon möglichst entweder in derselben Branche oder beim überhaupt demselben Arbeitgeber beschäftigt gewesen sein.
Genau so ist das.
Arbeitsjahr, das ist auch noch so ein Wort, das vielleicht nicht ganz eindeutig ist.
Auch das kommt ja, wir haben gesagt, pro Arbeitsjahr stehen diese 30 Werktage zur Verfügung oder eben da die 36 nach den 25 Dienstjahren pro Arbeitsjahr. Das Arbeitsjahr beginnt nach dem Urlaubsgesetz an dem Tag zu laufen, wo mein erster Arbeitstag ist. Also wenn der erste Arbeitstag am 1. Mai 2024 war, dann hat da das Urlaubsjahr, das Arbeitsjahr begonnen. Das heißt, da beginnt dieses eine Jahr für diese 30 Werktage Urlaub und endet dann am 30. April 2025. Und am 1. Mai 2025 kommen wieder die frischen 30 Werktage oder 25 Arbeitstage, wenn das im Arbeitsvertrag so vereinbart worden ist, neu dazu. Das heißt, das deckt sich nicht mit dem Kalenderjahr, das weicht vom Kalenderjahr ab. Das ist immer abhängig davon, wann hat das Arbeitsverhältnis begonnen. Ich kann hier einen Übergang auf das Kalenderjahr vereinbaren, aber auch da muss ich dann wieder aufpassen, dass ich das richtig vereinbare. Also wenn ich diesen Übergang aufs Kalenderjahr vereinbaren möchte, dann muss auch der Urlaubsanspruch entsprechend aliquotiert werden. Dann würde ich mir auf alle Fälle
Beratung holen.
Beratung holen, und damit da kein Fehler im Vertrag passiert.
Okay. Wenn also ein Dienstverhältnis am 1. Mai beginnt, können wir außerdem davon ausgehen, dass der erste Arbeitstag nicht der 1. Mai war.
Wahrscheinlich.
Wie schaut es mit Teilzeitkräften aus? Du hast die vorhin als wichtige Frage schon erwähnt.
Ja.
Viele von uns haben Teilzeitkräfte angestellt. Wie schaut es bei denen aus?
Genau, es gibt ja schon sehr, sehr viele Teilzeitbeschäftigungen und nehmen wir jetzt einfach den Klassiker einer Halbtagskraft, also wirklich halbtags, heißt also 20 Stunden in der Woche, wenn die Vollzeit 40 Stunden ist, was in sehr vielen Fällen ja noch so ist. Wenn jemand also 20 Stunden arbeitet, könnte man jetzt sagen, naja, dann hat er halt auch nur den halben Urlaubsanspruch. So ist es nicht. Hier kommt es darauf an, wie diese 20 Stunden auf die einzelnen Arbeitstage, also Montag bis Freitag, verteilt worden sind im Arbeitsvertrag. Ja. Wenn jemand also beispielsweise Montag bis Freitag arbeitet, also alle 5 Tage in der Woche, aber eben jeden Tag nur 4 Stunden, dann ist er jeden Tag da und dann hat er auch die vollen 25 Arbeitstage oder 30 Werktage Urlaub. Wenn er hingegen seine 20 Stunden zum Beispiel auf 3 Tage verteilt, indem das 2 mal 8 und 1 mal 4, glaube ich, wenn ich das jetzt schnell richtig gerechnet habe, sind, dann arbeitet er an 3 Tagen in der Woche. dann stehen ihm aber auch nur 3/5 des Urlaubsanspruchs zu. Das heißt, ich dividiere die 25 Arbeitstage durch 5, das sind also 5, und die multipliziere ich dann mit 3 und dann hat er also 15 Arbeitstage Urlaubsanspruch im Jahr, was natürlich auch gerecht ist, weil wenn ich so einem Mitarbeiter 25 Arbeitstage gebe, hat er ja unterm Strich wesentlich mehr,
weil er
jede Woche nur 3 Tage arbeitet.
Also Verkäufer, der regelmäßig am Samstag zum Beispiel auch im Geschäft steht und dort für mich verkauft, bei dem wird es eher diese Blockregelung sozusagen sein.
Ja, wenn an einem Samstag gearbeitet wird, dann ist es ja sowieso wieder die Werktagsregelung, muss man auch aufpassen. Und auf alle Fälle sollte man das aber entsprechend im Arbeitsvertrag regeln, weil wenn man es nicht regelt, dann läuft man wieder Gefahr, dass bei diesen Teilzeitbeschäftigungen mit der Aliquotierung wieder Probleme entstehen können. Also wenn ich eine Teilzeitbeschäftigung eingehe mit einem Mitarbeiter, dann würde ich auch hier mich wieder beraten lassen, wie formuliere ich das mit dem Urlaubsanspruch genau.
Wann entsteht der überhaupt, dieser Urlaubsanspruch? Wir haben vorhin schon das Arbeitsjahr gehabt, da gibt es vermutlich Zusammenhänge.
Genau. Der Urlaubsanspruch entsteht ganz klassisch am Beginn des Arbeitsjahres. Das heißt, bleiben wir wieder bei unserem Beispiel, dem 1. Mai. Dann entsteht der Urlaubsanspruch am 1. Mai immer voll, jedes Jahr. Einzige Ausnahme ist im ersten Arbeitsjahr. Hier entsteht der Urlaubsanspruch in den ersten 6 Monaten aliquot. Das bedeutet im Verhältnis zum gesamten Arbeitsjahr. Das gesamte Arbeitsjahr hat 12 Monate. Das heißt, ein Monat ist ein Zwölftel. Jetzt kann man 25 sehr schlecht durch 12 dividieren. Da kommt eine Kommazahl heraus, aber man kann sagen, es sind 2 Tage pro Monat, wo der Urlaubsanspruch in den ersten 6 Monaten aliquot entsteht. Das heißt, nach einem Monat, wenn ich einen Monat gearbeitet habe, habe ich 2 Urlaubstage bereits erworben. Nach dem zweiten Monat habe ich noch einmal 2 erworben. Also wenn ich die ersten 2 nicht schon konsumiert habe, habe ich dann 4. Nach dem dritten Monat habe ich 6 und so weiter. Nach 6 Monaten habe ich dann 12. Und wenn diese 6 Monate vorbei sind, dann habe ich alle, also wenn ich bis dahin nicht auf Urlaub gegangen bin, habe ich dann nach 6 Monaten meine 25 Arbeitstage.
Schnoddrig gesagt, die 5 Wochen, die überall kursieren.
Genau.
Und weil du gerade gesagt hast, wenn ich den Urlaub noch nicht konsumiert habe, das ist gleich die nächste Frage, die oft gestellt wird. Was passiert mit Urlaub, der überbleibt am Arbeitsjahresende?
Ja, soll nach dem Gesetz eigentlich gar nicht so sein. Das Gesetz sagt sogar, am liebsten wäre es ihm, also dem Urlaubsgesetz, wenn der Urlaub zur Gänze auf einmal konsumiert wird. Das ist höchst unrealistisch, dass jemand 5 Wochen auf Urlaub geht. Das will auch kein Arbeitgeber und die Arbeitnehmer wollen es auch nicht, so lange auf Urlaub zu gehen. Sie wollen ja auch zu Weihnachten Urlaub haben oder im Winter oder in den Semesterferien oder wann auch immer. Das heißt, der Urlaub wird in Teilen konsumiert. Ja. Das Gesetz möchte zwar möglichst in einem Teil oder in 2 Teilen, nicht so in einzelnen Tagen. Das ist eigentlich vom Gesetz gar nicht gedeckt, einzelne Urlaubstage zu nehmen, wird aber von der Rechtsprechung und von der Praxis akzeptiert. Jetzt kann es natürlich auf die Art und Weise sein, dass ein Mitarbeiter vielleicht 2 Wochen im Sommer und 2 Wochen zu Weihnachten auf Urlaub gegangen ist und dann bleibt ihm eine Woche über oder es bleiben ihm ein paar Tage über. Sollte an sich nicht sein, kann aber passieren. Der bleibt einfach stehen und es kommt dann, wenn, wie in unserem Beispiel am 1. Mai oder wann auch immer das Arbeitsverhältnis begonnen hat, dann da die neuen 25 Arbeitstage dazukommen, dann wird das dazugerechnet. Also sind vielleicht 4 übergeblieben, dann hat er mit den 25 9 jetzt 29.
Es ist ja auch wünschenswert, wenn ein Mitarbeiter mindestens 2 Wochen am Stück geht, vom Erholungswert.
Natürlich.
Auch da gibt es ja genügend Untersuchungen. 2 Wochen Urlaub am Stück haben tatsächlich Erholungswert und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sind dann nachher einfach wieder leistungsfähiger. Wenn jetzt ein Mitarbeiter auf die gute Idee kommt, ich habe den vollen Urlaubsanspruch, es ist der 1. Mai meines 2. Arbeitsjahres, ich möchte jetzt den ganzen Mai und die erste Woche im Juni auf Urlaub gehen, sprich 5 Wochen am Stück haben. Wann beantragen, wie vereinbaren Arbeitgeber und Mitarbeiter am gescheitesten Urlaube?
Ja, also du hast es schon gesagt, vereinbaren ist das Stichwort. Ja. Also auch hier ist das Urlaubsgesetz klar. Ein einseitiges Urlaub nehmen oder in Urlaub gehen, das geht nicht. Der Mitarbeiter kann auch nicht einfach sagen, ich gehe jetzt den ganzen Mai auf Urlaub, sondern er kann sich's wünschen, er kann das beantragen, er kann zum Arbeitgeber sagen, ich würde gerne im Mai auf Urlaub gehen oder von bis auf Urlaub gehen. Und der Arbeitgeber hat dann die Pflicht, darauf zu antworten, also zu sagen ja oder nein. Es gibt hier eine Interessensabwägung im Gesetz. Das heißt, auf der einen Seite muss der Urlaub dem Erholungszweck des Mitarbeiters dienen. Das heißt, auch der Arbeitgeber kann einen Mitarbeiter nicht dann in Urlaub schicken, wenn für den Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt der Erholungszweck nicht gegeben ist. Aber auf der anderen Seite ist auch auf die Interessen des Betriebes Rücksicht zu nehmen. Und daher kann also der Arbeitgeber, wenn das den Interessen des Betriebes zuwiderläuft, also beispielsweise wir haben 10 Mitarbeiter in der Kanzlei und wenn jetzt von den 10 Mitarbeitern 6 gleichzeitig sagen, sie wollen auf Urlaub gehen, dann wird das nicht gehen. Ja, dann werden vielleicht 2 oder 3 gehen können, aber nicht alle 6 auf einmal. Und so ist das halt zu verstehen mit den Interessen des Betriebes. Aber wenn die Interessen des Betriebes nicht dagegen stehen und der Erholungszweck da ist, dann wird natürlich auch der Arbeitgeber in der Regel sagen, dass das in Ordnung geht und dann gibt es diese Urlaubsvereinbarung. Äußert sich der Arbeitgeber nicht rechtzeitig, also beantragt jetzt zum Beispiel unser Arbeitnehmer den ganzen Mai Urlaub haben zu wollen und sagt jetzt der Arbeitgeber einfach nichts, reagiert nicht drauf, dann ist nach einer angemessenen Zeit davon auszugehen, dass er es stillschweigend genehmigt hat. Also dann wird diese Vereinbarung, diese Urlaubsvereinbarung fingiert. Aber normalerweise gibt es eine Urlaubsvereinbarung, das heißt, das
wird schriftlich gesagt, festgehalten im günstigsten Fall.
Im besten Fall. Muss nicht sein, kann auch mündlich sein, kann eben auch wie im vorgenannten Beispiel schlüssig sein, aber am besten schriftlich, dann habe ich ja auch als Arbeitgeber meine Aufzeichnungen gemacht, zu denen ich sowieso gesetzlich verpflichtet bin und dann weiß ich, okay, am so und so vielten oder von bis war dieser oder wird dieser Mitarbeiter auf Urlaub gehen und das bedeutet auch, er hat vielleicht vorher so und so viele Urlaubstage noch offen, am Ende hat er nur mehr, keine Ahnung, 2, 3, 4 Urlaubstage offen. Dann ist das alles festgelegt und aufgezeichnet und ich weiß, wie viele Urlaubstage hat der noch. Also schriftlich kann man natürlich nur raten, sollte man auf jeden Fall machen.
Schriftliche Vereinbarung macht die Dokumentation im Nachhinein einfach leichter.
Natürlich.
Wie schaut es jetzt aus bei größeren Betrieben, die ganz einfach einmal zusperren und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause und in Urlaub schicken?
Betriebsurlaub. Kommt natürlich auch vor bei größeren Betrieben. Wir hören das ja auch immer wieder. Also jetzt zum Beispiel, wie wir im Urlaub waren, haben dann in der letzten Urlaubswoche, wo wir auf Urlaub waren, die Bayern das Land gestürmt. Ja, und nicht nur die Bayern, sondern noch zusätzlich die großen Automobilkonzerne in Deutschland haben alle gleichzeitig zugesperrt. Und da ist natürlich Betriebsurlaub, da werden alle auf Urlaub geschickt. Und es gibt auch bei uns und auch bei kleineren Betrieben solche Betriebe, die einfach dann zusperren und dann sagen sie, jetzt gehen alle auf Urlaub. Und das ist auch vollkommen klar. Trotzdem ist es immer noch eine Urlaubsvereinbarung. Das heißt, ich kann niemanden, keinen Mitarbeiter zwingen, Urlaub in einer gewissen Zeit zu nehmen. Aber hier sind wir wieder bei den Interessen des Betriebes. Wenn ich sage, der Betrieb wird für 3 Wochen zum Beispiel geschlossen, im Juli oder im August oder wann auch immer, und ich sage das dem Mitarbeiter rechtzeitig vorher und es bleiben ihm auch noch mindestens 2 Wochen Resturlaub über, was bei 3 Wochen ja der Fall ist. Und ich sage es rechtzeitig, wo man so sagen kann, also 3 Monate ungefähr vorher. Oder das ist eh klar, weil es jedes Jahr immer um die gleiche Zeit ist oder zu Weihnachten beispielsweise. Vom 24. Dezember bis 6. Jänner haben wir unseren Betrieb geschlossen und das ist seit 20 Jahren schon so. Dann muss ich das auch gar nicht mehr rechtzeitig vorher bekannt geben, weil dann ist das immer so und dann ist das eine schlüssige Urlaubsvereinbarung zu diesem Zeitpunkt. Aber wenn ich das jetzt zum ersten Mal machen möchte, dann wäre es gut, das den Mitarbeitern rechtzeitig zu sagen und man kann natürlich nicht den Betrieb für 5 Wochen zusperren und damit die Mitarbeiter zwingen, die 5 Wochen auf einmal
zu nehmen. Dazu konsumieren in einem Stück.
Das geht auch nicht. Also 2, maximal 3 Wochen eine Betriebssperre, das ist möglich. Länger ist es nicht möglich.
So übliche Betriebssperren zum Beispiel zwischen Weihnachten und Dreikönig oder zwischen Weihnachten und Neujahr, wie du genannt hast, die kann ich günstigerweise auch gleich in den Arbeitsvertrag hineinschreiben.
Könnte man hineinschreiben, ja. Wichtig ist, wenn ich so eine Betriebssperre habe und ich habe im Sommer auch noch eine Betriebssperre, ist auch wieder zu berücksichtigen, ich kann nicht insgesamt mehr als diese 3 Wochen vereinbaren. Also ich kann nicht sagen, ja, zu Weihnachten sind es 2 und im Juli sind es 3 und damit sind es die 5 und die Mitarbeiter können sich individuell gar keinen anderen Urlaub mehr aussuchen. Das geht nicht.
Alles klar. Nächste Frage, und die betrifft sicher auch sehr viele. Ein Mitarbeiter wird im Urlaub krank. Was dann?
Grundsätzlich gilt, dass der Krankenstand, die Krankheit, den Urlaub unterbricht. Wird der Mitarbeiter im Urlaub krank, dann sind das Krankenstandstage und keine Urlaubstage. Das heißt, wenn von 2 Wochen 4 Tage Krankenstand sind, dann ist er die 4 Tage krank. Diese 4 Tage sind keine Urlaubstage. Und wenn er jetzt eben in diesen 2 Wochen 10 Urlaubstage gehabt hätte, hat er eben jetzt nur 6 konsumiert, weil die 4 war er krank. Allerdings gilt auch hier das Gleiche, wie wenn der Arbeitnehmer krank wird, ohne dass er auf Urlaub ist, sondern im normalen Dienstverhältnis. Wenn er krank wird, muss er den Krankenstand bekannt geben. Er muss eine ärztliche Bestätigung vorlegen, wenn der Krankenstand länger als 3 Tage gedauert hat. Und wenn er das nicht tut, dann gilt im Normalfall, also wenn er nicht auf Urlaub ist, dass die Entgeltfortzahlungspflicht zum Beispiel des Arbeitgebers entfällt. Das heißt, obwohl ich krank bin, bekomme ich kein Gehalt bezahlt, weil ich eben dieser Verpflichtung nicht nachgekommen bin, meinen Krankenstand durch eine Bestätigung nachzuweisen. Und im Urlaub gilt Ähnliches, wenn ich hier meiner Verpflichtung nicht nachgekommen bin, den Krankenstand nachzuweisen, na, dann werden diese Tage eben als Urlaubstage abgezogen und dann ist nichts mit Krankenstand, bricht Urlaub.
Klar, ich bin nicht verpflichtet als Arbeitgeber, gutgläubig zu sein. Mein Arbeitnehmer sagt mir, tut mir leid, ich war da 3 Tage krank und dort 3 Tage krank. Also bitteschön, ich habe noch 6 Tage Resturlaub.
Ja, genau. Da würde ich auch darauf bestehen, dass mir die Bestätigungen vorgelegt werden. Mhm. Und die Verpflichtung gibt es auch nach dem Urlaubsgesetz.
Reden wir über Geld. Nämlich das Urlaubsgeld.
Das Urlaubsgeld.
Das mit dem Urlaub ja nur bedingt was zu tun hat.
Das hat nur die gleichen Anfangssilben oder das gleiche Anfangswort, nämlich Urlaub. Das Urlaubsgeld, das ist klassischerweise, das sind die Sonderzahlungen, das ist das 13. Monatsgehalt, gibt ja dann noch das 14. Monatsgehalt, nämlich die Weihnachtsremuneration. Diese Zahlungen, die sind in den Kollektivverträgen geregelt. Das heißt, wenn das Dienstverhältnis durch einen Kollektivvertrag geregelt ist und in diesem Kollektivvertrag ein 13., ein 14. Monatsgehalt steht, dann steht das zu. Das dient dazu, also die Kollektivverträge werden ja geschlossen von auf der einen Seite Arbeitnehmervertretern, klassischerweise Gewerkschaften, und auf der anderen Seite Arbeitgebervertretern, also klassischerweise die Wirtschaftskammer. Die schließen diese Kollektivverträge ab und das hat sich in der Historie so entwickelt, dass natürlich die Gewerkschaften gesagt haben und gesehen haben, ist ja auch so, wenn du auf Urlaub gehst im Sommer, dann brauchst du einfach mehr Geld als normalerweise. Wir wissen das ganz, ganz klar. Du musst deinen Flug bezahlen, du musst dein Hotel bezahlen, du hast dann dort noch irgendwelche Ausflüge, Aufenthalt, was auch immer, kostet mehr Geld, kostet zusätzliches Geld. Du brauchst im Sommer mehr und klassischerweise auch zu Weihnachten, weil da werden Weihnachtsgeschenke gekauft. Das heißt, das sind die zwei Momente im Jahr, wo du mehr Geld benötigst, und da hat man gesagt, okay, dann gibt es ein 13. und ein 14. Monatsgehalt. Das ist übrigens gar nicht in allen Ländern auf dieser Erde so, auch bei unseren Nachbarn in Deutschland ist es ganz anders. Dort gibt es zwar auch Tarifverträge, die so ähnliches sind wie unsere Kollektivverträge, die dann auch eine Sonderzahlung, zum Beispiel ein Urlaubsgeld vorsehen, aber nicht in der Höhe und in dem Umfang, wie das bei uns in Österreich geregelt ist. Also ich glaube, die österreichischen Gewerkschafter gehen davon aus, dass ihre lieben Mitglieder nicht in der Lage sind, sich über das Jahr genug anzusparen, um dann, wenn sie es brauchen, im Sommer oder zu Weihnachten, das Geld verfügbar zu haben. In anderen Ländern wird das scheinbar anders gesehen, dass das doch geht. Hat sich historisch entwickelt.
Und damit diese Sonderzahlungen dann, wenn man sie braucht, auch tatsächlich zur Verfügung stehen, ist in den meisten Kollektivverträgen auch der Zeitpunkt wirklich festgehalten, wann sie auszubezahlen sind.
Genau, meistens ist das beim Urlaubsgeld der 30. Juni, also sprich der Zeitpunkt, wenn das Junigehalt oder der Junilohn überwiesen wird, und beim Weihnachtsgeld ist es der November.
Ich fasse noch einmal zusammen. Urlaubsregelungen, sie sind im Gesetz ziemlich klar geregelt. Trotzdem empfiehlt es sich, transparent und eindeutig mit den Angestellten, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kommunizieren und auch festzuhalten, wer geht wann auf Urlaub, wer hat noch wie viel Urlaub, damit es dann nicht im Nachhinein irgendwie zu Bröseln kommt. Genau. Diese Aufzeichnungen soll ich führen oder muss ich führen, Bernd?
Also grundsätzlich empfehle ich, jede Urlaubsvereinbarung schriftlich zu treffen. Auch da würde ich mir Beratung holen, zum Beispiel also eine Urlaubsvereinbarung oder einen Urlaubsantrag mir einmal vorformulieren lassen, wobei das kann man sich auch im Internet herunterladen. Also sowohl die Wirtschaftskammer als auch die Arbeiterkammer bieten da Vorlagen an, kann man sich herunterladen, und dann hat man ein Formular, das man verwenden kann, wo drauf steht, ich möchte von bis auf Urlaub gehen und ich habe noch so viel Urlaub übrig, und am Ende, wenn ich den Urlaub konsumiert habe, dann ist es um das eben weniger, mit dann ja genehmigt und dann haben wir beide Unterschriften drauf und dann ist es eine klassische Vereinbarung und die kann ich auch nachweisen. Und im Übrigen habe ich die gesetzliche Verpflichtung, Aufzeichnungen über den Urlaub und über den Urlaubskonsum zu führen. Das heißt, auch deswegen kann ich nur empfehlen, Urlaubsvereinbarungen schriftlich zu treffen, dann habe ich auch die Aufzeichnungspflicht gleich miterledigt.
Gleich noch eine Empfehlung dazu, diese Vereinbarungen regelmäßig überprüfen, gegebenenfalls adaptieren und von einem Fachmann anschauen lassen, ob sie ohnehin noch rechtsgültig und gut sind.
Ja, nicht nur die Urlaubsvereinbarungen, sondern natürlich den Arbeitsvertrag. Klar. Generell stimmt das zum Beispiel mit den 25 Arbeitstagen, sind die Vordienstzeiten richtig angerechnet worden? Wie schaut das mit Teilzeitbeschäftigungen aus? Also all diese Punkte, die wir heute besprochen haben, sollten im Arbeitsvertrag abgebildet sein. Das würde ich regelmäßig überprüfen lassen, ob es noch passt.
Dankeschön, Bernd. Damit sind wir am Ende dieser Episode des Rechtsstandpunkt-Podcasts. Hast du noch eine abschließende Empfehlung jetzt in der Sommerzeit?
Jetzt in der Sommerzeit. Also, lieber Rudi, wenn ich da jetzt so beim Fenster hinausschaue, wir haben ja ein Studiofenster, das wir ganz klein sehen, weil ansonsten der Straßenlärm hereinkommen würde, aber wir schwitzen schon gewaltig. Draußen ist es wunderschön. Ich wäre viel lieber ganz woanders mit Flipflops am Sandstrand, mit einem kühlen Getränk in der Hand. Und ich kann allen, die das jetzt hören und bis jetzt zugehört haben, ihr seid die tapfersten Hörer, die wir haben, bitte macht Folgendes. Setzt euch in einen schönen Liegestuhl am Strand, nehmt ein kühles Getränk und freut euch, dass ihr auch einmal Urlaub nehmen könnt.
Herrlich, ich habe gerade Bilder im Kopf und Schweißperlen auf der Stirn. Das war es, wie gesagt, für heute mit dieser Episode des Rechtsstandpunkt-Podcasts rund um Urlaubsanspruch, Urlaubsrecht. Was haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da für Rechte und ich für Pflichten? Wenn du diesen Podcast regelmäßig hören willst, dann abonniere ihn ganz einfach. Wo geht das, Bernd?
Auf www.rechtsstandpunkt.at oder auch auf allen Streaming-Plattformen, wo man Podcasts hören kann, Spotify, Google, iTunes, wie auch immer.
Und wenn du diese und vergangene Folgen bei einem guten Glaserl Caipirinha am Strand gehört und genossen und für gut befunden hast, dann freuen wir uns natürlich auch über Likes und über positive Bewertungen. Das war's, wie gesagt, für heute. Ich bin Rudi Schwarz, bei mir ist
Bernd Trappmeier.
Bis zum nächsten Mal auf dem Rechtsstandpunkt-Podcast.